Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, auch wieder in unsere alte Räumlichkeit zu sein. Die haben irgendwie die Lüftung revidiert, aber das hat noch nicht so ganz geklappt. Die Luft ist schlechter als vorher, aber wir gehen es nach, ja? Okay. Ja, ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam das Wort Gottes durchzunehmen, und wir werden heute einen kurzen Einblick werfen in Philipperbrief, und wir haben den Verse gelesen, danke Pierre, aus 2. Timotheus, und ich möchte das gerne nochmal erwähnen, 2. Timotheus, Kapitel 4, und da lesen wir: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Aber noch vor Paulus Timotheus eigentlich diesen Befehl gibt, lesen wir, wie er ihm das in Vers 1, wie ernstlich es war für Paulus, dass dieser Auftrag auch in aller Klarheit gemacht wird, ausgeführt wird. Und wir lesen: Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendig und Toten richten wird, um seine Erscheinung und seine Reiches willen. Also er nimmt Gott, der Vater, als Zeuge. Er nimmt Jesus Christus als Zeuge. Und er sagt: Timotheus, dies, was ich dir jetzt sage, hat mit Ewigkeit Frucht zu tun. Die Art und Weise, wie du verkündigen wirst, wird einen Einfluss haben auf Ewigkeit. Auf die, die mal ewig verloren gehen, oder die, die zu ewigem Leben gehen. Und deshalb verkündige das Wort. Und nichts anderes. Und bleib dran. Es sei gelegen oder ungelegen. Jetzt müssen wir schon sehen, bei Timotheus kam das nicht von heute auf morgen, dass er ein Verkündiger wurde. Er hat definitiv eine Gabe gehabt. Er war vom jungen Alter, wurde er durch seine Mutter und Großmutter, bekam er das Wort Gottes. Aber was prägte ihn? Ja, seine Mutter und Großmutter, aber ein Paulus selbst. Paulus nahm Timotheus im Dienst hinein. Timotheus begleitete Paulus über mehrere Jahre. Und in dieser Zeit erlebt Timotheus ein Paulus, so wie er das Wort verkündet, wie er kompromisslos ist, wo er mal hart ist und dann wiederum sanftmütig, wo es eine Klarheit brauchte und manchmal, wo es mehr, okay, alles in seiner Zeit. Timotheus erlebt, wie Paulus fürs Evangelium kämpft. Er erlebt, wie er unermüdlich diese frohe Botschaft in das gesamte Römische Reich verkündete. Und dementsprechend: Timotheus, bleib dran. Eigentlich sehen wir in 2. Timotheus eine Stabübergabe. Aber diese Stabübergabe geschah nach einer längeren Zeit, wo Timotheus vorbereitet wurde. Und schlussendlich sind wir alle in dieser Schule. In der Schule im Reich Gottes, da auf Erde. Hin zu Jesus. Wir werden das noch gerade sehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen und wissen, du bist gegenwärtig. Du hast eine Botschaft für uns vorbereitet. Und Herr, in all dem sind wir abhängig von dir. Gib mir Weisheit, es so zu verkündigen, wie du es gemeint hast. Deine Gedanken und nicht meine Gedanken. Herr, gib uns offene Ohren, offene Herzen, damit wir die Wunder aus deinem Wort sehen und verstehen, aber dann auch bewusst anwenden in unser Leben. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, ich möchte gerne mit uns Philipperbrief anschauen, einzelne Gedanken aus dem Philipperbrief herausholen. Und es ist ja Paulus, der aus dem Gefängnis die Philipper schreibt. Er schreibt, dieses Brief ist ein sehr positiver Brief, aber es ist eigentlich ein Dankesbrief. Ein Dankesbrief über eine Gabe, welche die Philipper ihm geschickt haben. Er dankt, dass sie für ihn sorgen, aber in diesem Brief sehen wir einen tiefen Blick im Leben eines Paulus. In der Art und Weise, wie er für die Gemeinde gekämpft hat, vor allem in Kapitel 3. In diesem Brief wird die Gemeinde ermutigt, aber auch ermahnt, in, auf eine Art und Weise zur Einheit, eins zu bleiben, die Liebe im Vordergrund zu haben. Und natürlich in allem Christus. Dieser Brief, wie gesagt, Paulus schreibt es aus dem Gefängnis. Das ist ein wichtiger Punkt, weil somit bekommen die Worte eines Paulus in diesem Brief eine besondere Vollmacht. Weil in diesem Brief kommt ein Gedanke immer und immer wieder vor. Freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Ja, Freude im Herrn ist eine Freude, die nicht abhängig ist von irdischen Umständen. Sind wir doch einfach ehrlich mit uns selbst. Wann haben wir wirkliche Freude? Meistens, wenn es uns irdisch gut geht. Ja, meistens. Aber darum geht es Paulus gar nicht. Wenn es dir irdisch gut geht, sei gesegnet. Schön für dich, wunderbar. Aber um was geht es ihm? Freude im Herrn, eine Freude, der Zukunftsperspektive hat. Aber nicht nur Zukunftsperspektive, es ist eine Freude, der verstanden hat, was ich einmal war, verloren, ewig verloren in diesem Zustand, wo ich war und zu was ich geworden bin durch Jesus Christus und was dies wiederum für das Heute und Jetzt und für die ewige Zukunft heißt. Meine Stellung in Christus, dass wir Kinder Gottes geworden sind und dieses Verständnis aus uns aus konnte dies nie geschehen. Gottes Gabe ist es. Und dies macht er in diesem Brief so groß. Und wenn er sagt, freut euch in dem Herrn, dann hat er Vollmacht, weil er das die Philippe sagt. Und in Apostelgeschichte lesen wir Paulus in Philippi. Und was geschieht in Philippi? Er wird verhaftet. Er wird ausgepeitscht. Und im Gefängnis dann hat er nichts Besseres zu tun, zusammen mit Silas, angebunden am Holz. Und was tun sie? Sie loben und preisen Gott. Sie loben und preisen Gott. Und das war der Philippe sehr wohl bewusst. Diese Zuversicht im Herrn, Freude im Herrn. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion auch in dieser Zeit, in der wir leben. Er sagte mir, eine junge Frau letzt, ich habe Angst heute in unserer Gesellschaft. Es verändert sich alles so schnell. Und ja, es verändert sich vieles, Geschwister. Unsere Gesellschaft hat Gott schon länger verlassen. Es entsteht ein Vakuum und dieses Vakuum wird gefüllt mit anderen Religionen, anderen Verständnissen. Und eine Religion, die sehr stark hineinkommt, ist der Islam. Und menschlich gesehen kann uns das tatsächlich Sorge machen. Aber diese junge Frau muss ich auch sagen, ja, deine Sorgen sind berechtigt. Aber werft alle Sorge auf ihn. Freut euch in dem Herrn. Freut euch auf dies, was ewig mal kommen wird. Und das heutige und jetzt ein Leben zur Ehre Gottes. Und das kann Paulus auch sagen, weil dieser Brief schreibt er ja aus dem Gefängnis in Rom. Er schreibt es aus dem Gefängnis in Rom. Und was geschieht? Er ist nicht passiv. Er schmollt nicht da in seiner Zelle und sagt, warum ist all dies mir geschehen? Es ist Paulus, der in Römerbrief sagt, alles dient uns zum die, die ihn lieb haben. Das ist ein wichtiger Gedanke noch dazu. Es sind die, die eine Beziehung mit Christus haben, die werden genau dieses auch erfahren. Alles dient mir zum Besten. Und so auch da im Gefängnis, wo wir Vers 13 lesen von Kapitel 1, und ich lese Vers 12 noch dazu. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Erlösung des Evangeliums ausgewirkt hat, Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Also wo? Im kaiserlichen Kaserne, so dass am Ende seines Briefes er sogar sagt, in Vers 12, Entschuldigung, nicht Vers 12. Am Ende seines Briefs sagt er, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Also Paulus in Rom im Gefängnis, im kaiserlichen Kaserne, Und da, was tut er? Er ist ein Zeugnis über eine lebendige Hoffnung, der in ihm ist. So dass es ansteckend wirkt. Und dass die im kaiserlichen Kaserne, seine Soldaten, das heißt die aus dem Haus des Kaisers, sich anstecken lassen, ja, noch mehr sich bekehren. Und sie den Weg zu Jesus Christus finden. Und die aus dem Hause des Kaisers, das war ja der Kaiser Nero, und in dieser Zeit wirkt ein Paulus. Er bleibt dran. Und so kann er mit Vollmacht tatsächlich sagen, weil er es lebte, freut euch in dem Herrn. Freut euch, wann? Allezeit. Ja, also, tun wir es auch? Ich möchte aber mit uns kurz Kapitel 3 anschauen und die Verse 17 bis 19. Kapitel 3, 17 bis 19, da sehen wir, wie Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt euch weinend sage, als Feinde des Kreuzes, des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Noch 20 und 21 dazu. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als der Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Nochmal Paulus, Vers 17, werdet meine Nachahmer. Werdet meine Nachahmer. Ja, dieses Wort, werdet meine Nachahmer, kann für den einen oder den anderen ein bisschen hochmütig vorkommen. Stimmt? Paulus, hast du gefühlt, du bist etwas Besseres. Aber Geschwister, diese Worte, werdet meine Nachahmer, haben eine tiefe, tiefe Wahrheit für jede einzelne von uns. Von jeder einzelne von uns. Für die, die Eltern sind, Großeltern, Gemeindeleiter, Jugend, Jungscher, Sonntagsschulleiter und sonst in irgendeiner Position der Gesellschaft. Jeder einzelne von uns, der ein Kind Gottes ist, ohne Ausnahme, ist schlussendlich ein Vorbild. Negativ oder positiv. Aber man schaut auf uns, wenn wir Christen sind, stimmt's? Ich kann mich noch im Militärdienst in der Schweiz erinnern, wussten ja alle, dass ich wiedergeborene Christ bin. Wir haben viel Diskussion über Glaube gehabt. Und es war ganz interessant. Man hat einmal ein falsches Wort gesagt und jeder wusste auf einmal, wie ein Christ handeln sollte. So, jetzt haben wir dich. Ja, so. Ja. Ja, sie schauen auf uns. Logisch, keiner von uns ist perfekt. Christus macht uns vollkommen. Und das sagt ja Paulus auch noch. Aber der Punkt ist, wir alle dienen als Vorbilder. Leider, und das sagt Paulus auch, es gibt viele, die anders sind. Und viele wandere ich, Vers 18, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes. Ich hoffe, dass keiner unter uns diesen Titel je bekommen wird. Feinde des Kreuzes. Aber er redet da über solche in der Gemeinde. Er redet solche, die aus der Gemeinde kamen. Aber gehen wir zum Positiven zuerst. Paulus, werdet meine Nachahmer. Ja, Paulus will betonen, Nachfolge ist keine Theorie. Nachfolge ist ein Lebensstil. Menschen sollen an uns erkennen, wem wir nachfolgen. An uns erkennen, dass Jesus Christus unser Herr, Heiland und Erlöser ist. Nochmal, Herr. Er ist der Herr unserer Leben. Die soll erkennen, nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und deshalb, wenn Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, ist dies nicht aus Stolz, nicht aus, ich bin was Besseres. Weil Paulus bezeugt in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also Paulus will genau dies die Menschen erfahren, also die in der Gemeinde. Ich habe nur eins vor Auge, Christi Nachahmer zu werden. Und jeder Einzelne von uns kann so einer sein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du versiegelt im Heiligen Geist. Gottes Geist in dir. Und das Wort Gottes lernt uns, warum wir oft nicht genauso sind, eben kein Christi-Nachahmer. Weil wir den Geist betrüben, weil wir den Geist keinen Platz geben, weil wir dem Welt Platz geben, das Irdische, das Vergängliche. Aber da geht es um Christi-Nachahmer. Also so sein wie Christus. Und Paulus, er war wirklich ein Vorbild für die Philipper. Das war ihm wichtig. Er war wie ein Vater oder Großvater für diese Gemeinde. Wo er dann auch ein Zeugnis gibt über sich selbst. Er sagt ja Vers später, viele trachten das nach das Irdische. Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist das, der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das sind solche, die auf das Vergängliche trachten und dementsprechend ihre gesamte Dienst, alles in der Gemeinde nur auf sich selbst sehen und eigene Profit. Was habe ich davon? Da ist nicht Christus im Vordergrund. Auch wenn es manchmal sehr fromm sogar aussehen kann. Und Paulus gibt in Kapitel 3 ein Zeugnis über sein eigenes Leben. Weil irdisch gesehen, menschlich gesehen, hätte er eine Karriere haben können, wie kein oder wie wenig Juden seiner Zeit. Ja, er hat es tatsächlich auch, weil schlussendlich, wir können es schon sagen, Paulus ist einer der größten Apostel geworden. Unser gesamte Erbe im Neuen Testament, die Briefe, die meisten Briefe sind von einem Paulus. Aber das war nicht aus Profit und so weiter. Er konnte aber menschlich gesehen, vom Geburt an, sagt er, ich hätte auch ganz anders sein können. Was war es, was es sein konnte? Ein Pharisäer, eine jüdische Karriere, eine Karriere in sein eigenes Volk. Er wäre wahrscheinlich, wenn er nicht den Weg Jesus durch Gottes Gnade gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich heute im Judentum einer der bekanntesten Juden der Antike. Wahrscheinlich. Er wurde auch zu einer der bekanntesten Juden, aber auf eine andere Art. Wir lesen, wie Paulus, er sagt in Bezug auf sich selbst, Vers 5, lass uns auf Vers 4 lesen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Wo Christus in sein Leben hineinkam, war all dies, was er war, und dies, was er war, war nicht alles schlecht. Aber in Bezug auf dies, was er in Christus ist und durch Christus geworden ist. Und was ist dies, was er durch Christus geworden ist? Erstmal nennt er Vers 8. Der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Erkenntnis, ihn zu kennen. Und tatsächlich, bei Paulus war es so, auf dem Moment, wo er Christus erkannte, dort auf dem Weg nach Damaskus, wo er dann getauft wurde, sein Auge wurde geöffnet in Damaskus. Er konnte unmittelbar danach in die Synagoge gehen und was tun? Jesus Christus anhand des Alten Testaments beweisen. Es war wie Schuppe von seinen Augen. Auf einmal war alles klar. Das gesamte Alte Testament hat ein Ziel. Welcher? Welches Ziel? Johannes 5, Vers 39, da lesen wir. Johannes 5, 39. Da ist es genau so eine Diskussion mit Schriftgelehrten und Pharisäern, wo Jesus dann sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Sie sind es. Das gesamte Alte Testament. Ihr meint, darin habt ihr das ewige Leben und das stimmt auch. In Christus Jesus. Und Paulus konnte aufstehen in der Synagoge und Christus Jesus beweisen. Aber Erkenntnis hat mit einer Beziehung zu tun. Erkenntnis hat, heißt, ich kenne ihn wirklich. Es ist nicht ein distanzierter Gott in der Ferne. Nein, er wohnt in uns. Kennst du deinen Herr, Heiland und Erlöser? Kennst du Jesus? Weiter sagt Paulus, Vers 9, und ich wurde und in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Es war so ein Bekenntnis, weil die Juden glauben Gerechtigkeit aus eigener Kraft. Gerechtigkeit, weil ich Jude bin. Nur aber Paulus sagt vorher, ich achte es für Dreck gegenüber dies, was ich in Christus bin. Weil dies, was ich vom Geburt an bin, kann ein Privileg sein, das lesen wir im Römerbrief. Aber in Bezug auf dies, was ich durch Christus bin, ist alles so viel mehr. Gerecht, weil jemand alles erfüllt hat am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Unsere Schuld auf sich genommen. Und wir sind gerechtfertigt und somit gerecht vor Gott. Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist ein wichtiger Punkt, was Paulus da noch sagt. Erstmal die Kraft seiner Auferstehung. 1. Korinther 15 können wir jetzt gehen. Er ist auferstanden und weil er auferstanden ist, ist der Tod besiegt, die Sünde wurde eins, der Schuld der Sünde wurde eins für allemal weggenommen und wir können als Kinder Gottes gerecht und heilig vor Gott stehen. Und weil er auferstanden ist und er zu Rechte des Vaters ist, werden auch wir einmal da sein, wo er ist. Wir werden immer bei Christus sein. Weil jemand gesiegt hat. Jesus Christus. Und dann sagt er nochmal, Gemeinschaft seiner Leiden. Was meint er damit? Und das ist genau dies, was Paulus erkennt. Wir sind auf der Durchreise, Geschwister. Da auf der Erde sind wir auf der Durchreise. Und genauso wie Jesus gelitten hat, das lesen wir auch im Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet für die Jünger und für die, die ihm nachfolgen, und sagt, weil sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Und Paulus erkennt, in dieser Welt sind wir fremd, nicht aber in Bezug auf dies, was ewig ist. Und Paulus war bereit zu leiden und somit ist er ja ein Vorbild geworden für die Philipper. Nochmal in Philippe, was geschieht? Er wird verhaftet. Er wird geschlagen. Und in 2. Korinther, da sagt Paulus, und er gibt ein kurzes Zeugnis über sich selbst, was er so alles durchgemacht hat. Und er sagt, ab Kapitel 11, ab 2. Korinther 11, ab Vers 23, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr im Gefängnis, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge wenig einer empfangen. Warum wenig einer? Die Juden, der Strafe war tatsächlich 40 Schläge für Gotteslästerung, wenig einer, weil man dürfte ja das Gesetz nicht brechen, hat man gezählt und man konnte sich ja verzählen, da hat man nur eine weniger gegeben. Ja, ja. Sehr jüdisch gedacht. Okay. Weiter, 25. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren, und das kommt das Schlimmste, unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Und später sagt es, all dies in und durch Christus. Also für Paulus war es klar, ja, Leiden gehört dazu. Aber so kann Paulus sagen, werdet mein Nachahmer. Aber auch Paulus sagt es, Philipper Kapitel 4 sagt er auch, Vers 12, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch zu leiden. Also Paulus war nicht abhängig von einem momentanen Umstand in Bezug auf seine Beziehung mit Gott, sondern er sagt, ich bin mit allem vertraut. Ja, sogar reich zu sein, Überfluss zu haben. Das heißt, in keiner Situation hat er sich wegführen lassen von dem, was gilt. Jesus Christus. Die Freude im Herrn. Und Geschwister, ich sage euch ganz ehrlich, ich staune über den Paulus. Ich könnte meine Frau fragen, manchmal läuft es nicht so, wie ich mir es wünsche, und dann bin ich auch ein wenig launerisch. Ja. Und da muss ich mir selber sagen, was soll dies jetzt? Jede Situation als eine Möglichkeit mehr, Christo ähnlicher zu werden. Ich habe jetzt eine Botschaft gehört und muss sagen, ja und Amen. Es war auch so, dass wenn man betet, Herr, ich will mehr Geduld lernen. Ich will lernen, Zufriedenheit zu haben. Was habt ihr gefühlt? Der Herr schenkt euch jetzt Zufriedenheit. Ihr habt alles, was ihr braucht durch den Geist Gottes. Aber was wird der Herr euch schenken in diesem Moment, wo ihr so betet? Situationen, die eben nicht immer so viel Freude haben, in denen so viel Freude ist, damit ihr dann lernen könnt, was? Freude zu haben. Oder lerne mich, mit schweren Menschen umzugehen. Das ist mal selber schwer, ja. Aber der Punkt ist, dann wird Gott auch dir Menschen zur Seite stellen, damit du eben genau da geschliffen wirst und, ja, dein Gebet sich erfüllt. Ist doch nicht schön. Ist das schön, nicht? Aber da müssen wir bereit sein. Noah, Paulus, zurück zu ihm. Vorbild. Christi Nachahmer war er. Und Paulus war durch und durch in allem ein geistliches Vorbild. Durch und durch. Wir sehen seine Kämpfe, sein Gebetsleben. Zum Beispiel im Philipperbrief, da lesen wir Vers 3 und 4 von Kapitel 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Zu jeder Zeit. Für jede einzelne von euch. Das wäre doch etwas, nicht? Ich verteile ab jetzt Listen der gesamten Gemeindemitglieder. Und jeden Abend oder einmal in der Woche, lass uns nicht zu extrem werden, aber einmal in der Woche nehme ich die gesamte Gemeinde durch. Paulus glaubt an Kraft des Gebets. Er lebte Gebetsleben. Und das war ein Vorbild. Sein Gebetsleben, seine Kämpfe, sein Eifer für das Wort, sein missionarischer Einsatz, Geradlinigkeit, Standhaftigkeit, seine Liebe, sein Geduld, wie er mit Verlust umgeht, ja sogar mit Krankheit. Auch Paulus war nicht gesund. Wir lesen, wie er mit Gott ringt. Und was sagt Jesus ihm? Lass dich an meiner Schwachheit. In der Schwachheit bin ich mächtig. Durch deine Schwachheit. Und auch Paulus musste es lernen, in dieser Abhängigkeit zu bleiben. Paulus war ein Mann mit starker Arbeitsethik. Aber voller Abhängigkeit von Jesus und nie von Menschen. Er konnte sagen, ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen, wie wir in Philipper 4 gelesen haben. Er war nicht perfekt, aber er hat Leidenschaft gehabt. Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, mit ganzem Herzen. Im Kampf, fest im Glauben. Paulus war tatsächlich ein Vorbild. Und ja, das können wir einfach sagen, ja, das war halt Paulus. Er war von Gott berufen. Er war begabt er hat geistliche Gabe gehabt, wie es wenige hatten. Paulus sagt ja aber weiter in unserem Text, Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also Paulus sagt, nicht nur werdet mein Nachahmer, sondern auch die anderen, die so wandeln. Diejenigen. Wer waren es? Wer sind das, die anderen? Die anderen soll das überall geben. In der Gemeinde, in der Familie. Es ist schlussendlich jeder einzelne von uns in dem Ort, wo Gott ihn hineingesetzt hat. Familie. Aber wer waren es, die anderen? In Kapitel 2, da lesen wir zum Beispiel über einen Timotheus. Kapitel 2, Vers 19 und 20. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ihr ermutigt werdet, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Aber über Timotheus kann er sagen, ich habe keinen, der so eine Hingabe hat. Und so konnte Paulus ohne Probleme an Timotheus auch weiterschicken. Nach Philippi, nach Ephesus und andere Städte. Er vertraute ihm, er wusste, auch er hat diese Passion und Hingabe. Oder ein Epaphroditus, Kapitel 2, Vers 25, doch habe ich für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der eure Gesandter ist. Was ist der Zeugnis? Bruder, erstmal, im Glauben, Mitarbeiter und Mitstreiter. Also Epaphroditus war ein Vorbild, wie ein Timotheus. Durch Vorbilder werden auch andere zu Vorbildern. Durch ein Paulus wurde auch Timotheus von dem geprägt und wurde selbst zu einem Mann Gottes, der Christus Nachahmer wurde. Ein echtes Vorbild prägt, inspiriert und formt. Und ja, wir brauchen Vorbilder. Jeder einzelne von uns. Individualismus gibt es eigentlich nicht im Reich Gottes. Es ist das Gemeinsame. Und wir alle dienen eine größere Sache. Und wir alle gehören deshalb innerhalb der Leib Christi. Jeder in seine Gabe und Aufgabe. Und dennoch, jeder wird gerufen, sei ein Vorbild, Christi Nachahmer zu werden. Und so sehen wir auch, wie Paulus Timotheus auch ermahnt. Zuerst 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12 sagte, du aber Mensch Gottes, fliehe das Böse, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und Christi Nachahmer zu werden, heißt mit auch konkrete Schritte in unser Leben wahrzunehmen. Es ist ein Kampf, aber es hat damit zu tun, auch bewusst erkennen, was nicht Christi meint und dementsprechend dies zu entfernen, was nicht Christi meint. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo sehr schwer ist heutzutage. Ich arbeite ja auch viel mit den Jugendlichen in unserer Gemeinde und ich merke diese Spannungsfelder zwischen dies, was der Welt einem bietet und dies, was Christus von uns erwartet. Und diese Fliehe, was heißt Fliehe? Ist jemand von euch jemals geflohen? So richtig geflohen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir kennen es nicht, Gott sei Dank. Aber Fliehe heißt, alles daran setzen, von einer großen Gefahr wegzugehen. Alles daran zu setzen. Und genau so sagt Paulus an Timotheus, fliehe das Böse, was uns wegführen kann von Jesus. Weiter sagt der 2. Timotheus 2, Vers 15, befleißige dich selbst, Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der aus das Wort der Wahrheit recht teilt. Erinnert ihn, 2. Timotheus 2, 24, 25, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann in Sanftmut die Widerspenstigen zurechtzuweisen und so weiter. All dies erlebte er bei einem Paulus und Paulus erinnert es an Timotheus. Genau darum haben wir das Wort, damit wir Christo ähnlicher werden. Deshalb sagt auch Paulus Timotheus, Timotheus, das Wichtigste überhaupt, predige das Wort. Da ganz nebenbei. Und 2. Timotheus sehen wir einen Schwerpunkt. 2. Timotheus ist ein Abschiedsbrief von Paulus an Timotheus. Und diese Abschiedsbriefe, eine 1. und 2. Also 2. Petrus oder 1. und 2. Petrus, 1. Johannesbrief, ein 2. Timotheusbrief. Diese Briefe haben uns sehr viel zu sagen, weil das ist dies, was die Jünger, was die Apostel noch ganz am Schluss die Nachfolger Christi gaben. Und 2. Timotheus legt er einen Schwerpunkt, was auch Pierre schon erwähnt hat, das Wort. Das Wort. Das Wort soll gegenwärtig sein. Das Wort hat Kraft. Wo das Wort ist, da ist Christus. Also wir brauchen alle Vorbilder. Und nochmal, oft lesen wir über Zeugnisse, wunderbare Zeugnisse von Missionaren, großer Verkündiger. Aber Geschwister, diese Zeugnisse, ja sogar eine Paulus, das soll uns zur Stärkung dienen. Aber wir brauchen nicht die in der Vergangenheit, wir brauchen es heute und jetzt. Jeder zu uns alle sind die Älteste einer Gemeinde, die Prediger, die Evangelisten, die Jugendleiter, die Sonntagsschullehrer, das sind die Eltern, Großeltern und das sind wir in der Gesellschaft. Jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme. Jeder Christ ist ein Brief Christi. Und andere werden es lesen. Was lesen sie in dein Leben? Ja, und da kommt Paulus mit viel Schmerzen. Und er sagt, Vers 18 sagt er, denn viele wandern, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Weinend. Warum weinend? Und merkt, Paulus war nicht emotionslos. Ein Theologe und das war's. Er wusste, was da durch diese Menschen geschieht. Erstmal persönlich bei diesen Personen, die so handeln. Sie sind verloren. Sie sind verloren. Und Paulus hat ja diese Eifer gehabt, das gesamte Menschheit mit dieser frohe, rettende Botschaft. Es lädt ihm nicht kalt, lässt ihm nicht kalt, dass die einen Nein sagen zu Jesus. Und noch schlimmer, sie kamen sogar aus der eigenen Reihe. Aus der eigenen Reihe kamen sie. In Apostelgeschichte, in Paulus Abschied von die in Ephesus. Und wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 20. Und da redet er zu den Ältesten von Ephesus. Und er sagt, ab Vers 28, Apostelgeschichte 20, ab Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf der ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist ganz wichtig, die Gemeinde. Sie wird genannt Leib Christi, aber Paulus betont zu den Ältesten, die Gemeinde ist durch den Blut Christi teuer erkauft worden. Der Preis war hoch. Und damit Schmerzen sagt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen, zu euch hineinkommen, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jede Einzelne unter Tränen zu ermahnen. Unter Tränen, nochmal diese Gedanke. Wie war ich unter euch? Mit viel Tränen habe ich fürs Evangelium gekämpft, weil er wusste, wie schnell die Gemeinde wegverführt wird aus von der Wahrheit, vom Wort Gottes, von Christus. Und er nennt sie räuberische Wölfe. Er nennt sie Wölfe in Schafpelz. Anders an Petrus lesen wir, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, der er verschlingen kann. Aber diese Wölfe in Schafpelz, es sieht attraktiv aus, es sieht gut aus, aber sie sind weit entfernt von der Wahrheit. Und hier nochmal in unserem Text, was sagt er? Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ja, was sollte mir darum verstehen, Feinde des Kreuzes des Christus? Das sind solche, die eine andere Botschaft bringen. Ja, Pierre, ich glaube, es war eine Herausforderung, ja, wenn ein neuer Apostole, er sagt, ich glaube auch an Christus. Und vieles ist sehr nah zu unserem Verständnis. Aber dann gibt es eben diese so wichtigen Punkte, die uns so weit trennen voneinander. Wenn jemand mit dem Zeuge Jehova redet, ihr Leben ist vorbildlich, ihr Eifer ist groß, es ist ein gesetzlicher Eifer, aber der Eifer ist da. Aber genau vor uns, zum Beispiel der Zeuge Jehova, sehen wir Feinde des Kreuzes. Feinde des Kreuzes. Warum? Weil sie verkündigen einen anderen Jesus. Jesus bei den Zeugen Jehova ist der Erzengel Michael. Er ist der Ewige. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und so bekommt diese ganze Opfer des Vaters Jesus Christus ein ganz anderes Verständnis. Aber der am Kreuz von Golgatha starb, ist der Ewige, der beim Vater war. Der Schöpfer aller Dinge. Ein anderes Kreuz zu verkündigen. Ja, sogar in der katholischen Kirche, da müssen wir auch ehrlich sein. Das Kreuz ist allgegenwärtig. Sie glauben an Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Sie sind in sehr viele Punkte sehr nah. Aber es schockiert mich immer wieder. Ich bin oft abends noch unterwegs von einer Versammlung nach Hause. Dann stelle ich das Radio an und immer suche ich mal einen guten Sender. Und da komme ich oft auf Radio Horeb oder Radio Maria. Und jede Abend kommt diese Mantra des Marias Gebet. Und es ist wirklich ein Mantra. Und Maria bekommt den Platz, wo ihre nicht gebührt. Sie wird zu einer Göttin, kann man sagen. Und sie ist anstelle Jesus Christus. Und diese persönliche Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, diese Freimütigkeit, diese Beziehung, aber Vater geht verloren, weil auf einmal brauchen wir einen Mittler, einen sündigen Mensch. Ja, Maria selbst sagt sie über sich selbst, dass sie Sünderin ist, dass sie Erlösung braucht. Das ist eine falsche Botschaft. Aber es geht auch um solche in der eigenen Kreise. Nochmal, wie charakterisieren sie? Okay, Feinde des Kreuzes, ein anderes Evangelium, eine andere Botschaft. Aber ich kann euch sogar das Kreuz verkündigen. Und in dieser Botschaft des Kreuzes sage ich euch, Gott liebt dich so, wie du bist. Oh, jetzt wird's gefährlich. Weil Gott liebt dich. Aber du bist in einem Zustand, wo du nie vor Gott bestehen kannst. Der Zustand der Sünde. Und genau da ist Christus hineingekommen. Und das ist wichtig in der Evangelisation, dass der im Saal sitzt, dass er das versteht. Moment. In diesem Zustand, wo ich bin, werde ich nie vor Gott bestehen können. Unmöglich. Also er liebt dich nicht in diesem Zustand, in dem du bist. Er liebt dich als Mensch, geschaffen im Ebenbild Gottes. Geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber er kann dich nicht so stehen lassen. Es geht nicht. Er starb für dich. Suchen Sie jemanden?
Ich habe die Mitternachtsflucht gesucht.
Das sind Sie richtig. Okay, herzlich willkommen. Ja. Wir sind fast zu Ende schon, aber trotzdem herzlich willkommen. Ja. Okay, also was haben wir gesagt? Ein falsches, aber da geht es weiter. Vers 19, ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihre Schande, sie sind irdisch gesinnt. irdisch gesinnt. Das sind falsche Motivation, warum ich diene. Und Geschwister, was heute in der Gemeinde geschieht teilweise, ist eine Katastrophe. Ich habe einen Prediger gehört, der hat gesagt, ihr müsst mir jetzt ein Flugzeug kaufen. Ja, ihr dürft schon, ja. Ich kann nicht fliegen, ja. Aber der Punkt war, ihr müsst mir ein Flugzeug kaufen, weil erstmal der Herr es mir gezeigt hat, dass ihr es machen müsst. Nicht schlecht, oder? Ja. Und dann, wer mich widerspricht, der widerspricht dem Geist Gottes, sagt er. Und der Flugzeug war nicht so teuer, nur 50 Millionen. Und das Argument war, ich muss für euch beten. Ich muss doch für euch beten, wie ein Paulus gebetet hat für die Gemeinde, muss ich für euch beten. Und wo kann ich das am besten machen? Da auf Erde, eine Erde voller Dämonen, das geht nicht, es geht nur oben im Himmel. Also brauche ich ein Flugzeug. Ja, wir lachen, Geschwister. Und das ist wirklich, was Paulus würde sagen, ich muss weinen. Eigentlich sollten wir weinen, weil dies geschieht in der freievangelischen Kreisen weltweit. Wo Prediger, Pastoren zu Multimillionäre werden. Das Wohlstandsevangelium ist genau dies. Man predigt ein Wohlstandsevangelium. Die totale Widerspruch ist zu dies, was wir im Wort Gottes sehen. Ja, wenn der Herr dich segnet, sei gesegnet. Aber noch, was sagt Paulus? Ich kann reich sein, ich kann arm sein, dies ist egal. Alles zu Ehre Gottes. Alles zu Ehre Gottes. Aber dieses falsche Evangelium. Und nochmal, ihre Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Es geht um irdische Sachen. Ja, ich weiß jetzt, ein schwerer Thema ist auch da in unseren Kreisen, ist das Thema Musik. Hat mir ein Prediger gesagt, wo ich sehr schätze, er hat gesagt, weißt du, aus vielen christlichen Kreisen, ihre Theologie ist uns klar und das wird nie bei uns hineinkommen. Aber ihre Theologie wird bei uns hineinkommen durch ihre Musik. Eine bekannte große Kirchenkette aus den USA und auch eine aus Australien, die haben wirklich gesagt, ja, wir haben ein Ziel. Durch unsere Lieder werden wir die Gemeinde inflitieren mit unserer Theologie. Das ist gefährlich. Wir haben bei uns in der Jugend, es gefällt nicht alle, aber in Dübendorf, habe ich die Jugendlichen gesagt, gewisse Lieder, auch wenn sie noch so gut sind, aus dieser und jener Kreise, das geht um Hillsong, Bethel und so weiter, die werden bei uns nicht gesungen. Die werden nicht gesungen, weil eine gewisse Theologie uns entfernt vom Kreuz. Und diese Theologie, da müssen wir aufpassen. Und ich, ja, wir dürfen es wirklich mit Tränen sagen, weil diese Lieder sind allgegenwärtig. Gewisse Lieder sind sogar theologisch gut und richtig. Und dennoch ist der Gesamtpaket sehr, sehr problematisch. Ja, wenn es nur noch um sich selbst geht, um Gier. Mein Sohn, der besuchte eine Gemeinde, wo er noch nie war, und er hat mir gesagt, Papa, das war komisch, weil 10 Minuten lang wurde geredet, warum wir spenden müssen. Ja, es ist ja gut, wenn man weiß, wo die Spende hingeht. Aber wenn ich euch jeden Sonntag indoktriniere, Spende, 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 Spende. Ja, das, ja, da kommen die Dollar und ja. Ihr versteht, was ich meine. Das ist eine Manipulation. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo nie über Spende geredet wurde. Genau wegen diesem Grund. Und dennoch ist es ja gut, wenn man weiß, wo es hingeht. Aber ich hoffe, wir verstehen uns. So schnell sind wir auf irdische gesinnt. Und Paulus sagt es mit Tränen. Etliche von euch oder von uns sind es. Sie sind geistliche Leiter, Vorbilder, sie inspirieren, sie sind charismatisch, sie sind überzeugend, aber sie gehören schlussendlich Christus nicht. Und da kommen wir zurück zu uns. Genau da brauchen wir was? Die richtigen Vorbilder. Die richtige Vorbildung. Lass uns erst beim Wort anfangen, Christus ähnlich zu werden. Und nehmen wir einen Paulus als Vorbild. Nehmen wir Männer und Frauen Gottes auch, die uns geprägt haben. Und keiner von denen war perfekt, aber die haben alle einen Eifer gehabt, Christo-ähnlicher zu werden. Geschwister, wir brauchen Vorbilder. Aber ein vollkommenes Vorbild haben wir. Jesus Christus. Und so wollen wir Christo-ähnlicher werden. Und Paulus sagt, ich möchte noch schließen mit Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als der Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und so lass uns als solche sein, die auf der Durchreise sind, wo es sichtbar ist. Wir investieren auf dies, was ewig bleibt. Ewig bleibt. Und lass uns auch mit die Gemeinschaft haben, die genau den gleichen Ziele haben, genau darum Gemeinde leben. Aber es soll sichtbar sein, durch unser Leben, für unsere Nachbarn, für die, die wir begegnen und die vor allem, wo wir prägen, das sind unsere, die wo uns am nächsten sind, Kinder, Enkelkinder und so weiter, dass wir Christus lieb haben, dass Christus in uns wohnt, in Achtung, in aller Schwachheit. Aber es soll sichtbar sein, dass wir diese eins vor Augen haben, einmal bei ihm zu sein und deshalb, dass heute und jetzt durch seine Gnade und seine Liebe und Erde uns Kraft gibt, wie es auch bewusst zur Ehre Gottes leben. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Aber Vater, wir danken für dein Wort, für deine Liebe, für deine Geduld, für deine Gnade, für deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du auf Erde gekommen bist und du als Vorbild geworden bist in jeder Hinsicht. Paulus betont, dass die Philipper, wie Jesus, du dich erniedrigt hast, Knechtgestalt genommen hast, Demut, Demut und Demut. Und Herr, lass auch diese Gesinnung unter uns, in uns wohnen. Dein Geist in uns. Herr, entferne aus unserem Leben, und du kennst jede einzelne von uns, all dies, was nicht dich meint. Aber gib uns auch diese Weisheit, auf denen zu schauen, die Christus nachfolgen, die Vorbilder sind. Ja, Herr, wir brauchen es alle, ohne Ausnahme. Aber so möchte ich beten für uns als Gemeinde, für jede einzelne persönlich, Herr. Du siehst, wo wir sind, sei es in der Familie, in der Ehe, im Arbeitsplatz, Freundekreis, Gemeindeleben, Herr, dass wir in all dem Vorbilder sind, Christi-Vorbilder, dass es sichtbar ist, dass du in uns wohnst, Herr. Und dass es ansteckend wirkt, wie Herr Paulus seine ganze Wandel ansteckend war, so auch unsere Wandel ansteckend ist, um ein Leben zu führen, ganz zu Gottes Ehre. Nicht durch unsere Kraft, Herr, sondern durch dein Geist, der in uns wohnt. Und danke, Herr, dass bei dir Vergebung ist, Korrektur. Und wo es nicht so war und nicht so ist, können wir zu dir kommen und es bei dir hinlegen. Und du gibst deinen Geist der Erneuerung in uns, Herr. Danke. Amen.